Hallo und herzlich willkommen zu Wert und Wohlsein. In diesem Podcast geht es um die spannende und manchmal auch verwirrende Welt der Finanzen und Absicherung. Ich bin Chris Hauf und mir gegenüber sitzt
Melanie Becker.
In diesem Podcast sprechen wir über Geld und manchmal auch über die Gefühle, die dazu gehören. Es geht um alle praktischen Aspekte, was kann ich, was können Sie tun? Und oft auch um Handlungsalternativen. Dieser Podcast ist für alle, die sich für Wert und Wohlsein interessieren. Lebensorientiert, beziehungsorientiert, lösungsorientiert.
In diesem Podcast geht es um Geld und Absicherung, Geldanlage und Finanzen, die Börse und Versicherungen.
Wir konzentrieren uns auf die Themen, wo du oder sie Fragen haben, wo für sie oder dich relevante Entscheidungen anstehen. Was sie hier nicht finden werden, sind heiße Tipps oder ob ich gerade ein Gespür für das richtige Timing habe. Falls du oder sie dies erwarten, also zum Beispiel Daytraderin sind, dann sind sie hier leider falsch am Platz. Aber sie sind hier goldrichtig, wenn sie für sich einen Weg finden möchten, mit dem sie gut leben und in dem sie langfristig erfolgreich sein werden. Das heißt, regelmäßig werden wir die Themen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer aufgreifen. Auch heute wollen wir uns mit einer Mail befassen, die uns kürzlich erreichte. Darin geht es um mehrere Fragen rund um das Thema Beratung. Unser Fragesteller heißt Ingo, er ist Mitte 50 und Ingenieur von Beruf. Melanie, du wolltest uns die Mail zuerst einmal vorlesen.
Ja, genau. Ingo schreibt uns, man soll sich ja selbst ein Portfolio zusammenstellen können, dafür braucht es aber Ahnung und damit die Investition von Zeit und Energie. Ich habe so gar keine Lust drauf. Bankberater halte ich nicht für geeignete Berater, da ich ihnen ein Eigeninteresse unterstelle. Meine erste Frage. Wie bzw. woran erkenne ich, dass jemand unabhängig, kompetent und ehrlich in meinem Sinne berät? Zweitens, welche Dienstleistungen gibt es in diesem Sektor und was muss ich mir einkaufen? Zum Beispiel, wenn ich so jemanden, also unabhängig, kompetent und ehrlich, gefunden habe, was wird so eine Beratung kosten? Beziehungsweise muss ich mit einer fortlaufenden Beratung bzw. Vermögensverwaltung rechnen, denn ich will ja nichts damit zu tun haben. Was kostet das dann? Und drittens, welche Kenntnisse, Grundlagen brauche ich, wenn ich mir das Rundum-Sorglos-Paket nicht leisten kann?
Das sind viele Fragen. Jedenfalls kann ich Ingo gut verstehen. Eine Expertenmeinung holt man sich immer dann, wenn man sich in einem Gebiet nicht gut auskennt. Das bedeutet aber auch, dass es schwierig ist, eine Expertin oder eine Expertin bzw. die Qualität einer Beratung zu beurteilen.
Den ersten Schritt hat er aber doch bereits gemacht. Er schreibt ja von Bankberatung und Vermögensverwaltung.
Stimmt, genau. Der erste Schritt ist es, sich klar zu werden, welche Frage bzw. welche Themen ich für mich klären möchte. Also, zu welchen Fragestellungen eine fachliche Expertise gesucht wird.
Ja gut, der Mail nach zu urteilen geht es Ingo um eine Geldanlage.
Das denke ich auch. Doch bei dem Thema Geld geht es manchmal auch um Absicherung. Da steckt das Wort Versicherung drin und manchmal um Geldanlagen oder auch um beides.
Für eine Beratung zu Versicherung braucht es doch aber eine andere Erlaubnis als bei der Beratung zu Kapitalanlagen, oder?
Ja, das ist richtig. Sowohl für die Beratung zu Versicherungen als auch für die Beratung zu Geldanlagen braucht es eine Tätigkeitserlaubnis. Das war früher anders. Doch der Gesetzgeber hat die Position von Anlegerinnen und Anlegern über die Jahre verbraucherrechtlich deutlich gestärkt.
Wie finde ich denn heraus, wer was darf, um es mal ganz platt zu sagen?
Also, zum einen muss ein Berater bzw. eine Beraterin mit Aufnahme des ersten Geschäftskontakts den rechtlichen Status darlegen. Das heißt, eine Erklärung übermitteln, auf welcher Grundlage beraten wird und beraten werden darf.
Was ist denn, wenn ich das wissen möchte, bevor ich überhaupt Kontakt aufnehme?
Das ist besonders einfach. Die jeweilige Information muss nämlich auf der entsprechenden Webseite ganz einfach zu finden sein. So lautet nämlich die gesetzliche Vorschrift dazu. Die Information findet sich entweder unter einem eigenen Tab auf der Webseite, der dann mit Erstinformationen bezeichnet ist, oder die Angaben finden sich im Impressum. Grundsätzlich schaue ich mir ein Impressum in der Regel vor einem neuen Geschäftskontakt gerne einmal an.
Wieso das denn? Was suchst du denn da?
In unserem Fall natürlich, über welche Erlaubnisse das Unternehmen verfügt. Und sonst aber auch vor allem noch, welche Rechtsform ein Unternehmen hat, was zum Beispiel etwas über die Größe aussagt. Oft, wem das Unternehmen gehört, beziehungsweise manchmal auch, ob andere an dem Unternehmen beteiligt sind. Wenn zum Beispiel jemand im Bereich Versicherungen berät, dann muss hier ausgewiesen werden, ob es eine oder auch mehrere weitere Parteien gibt, die mehr als 10% an dem Unternehmen halten.
Und warum ist das so wichtig zu wissen?
Nun, das gibt eine erste Auskunft darüber, ob jemand ungebunden ist oder ob eine weitere Partei Weisungen erteilen kann bzw. eigene, das heißt andere Interessen verfolgt. Bei Versicherungen würde ich stets empfehlen, eine Versicherungsmaklerin bzw. einen Versicherungsmakler aufzusuchen.
Das war jetzt zum Thema Versicherungen. Gilt das auch für Geldanlagen? Da hattest du gerade gesagt, dass hierfür eine andere Art von Erlaubnis erforderlich ist.
Ja, das stimmt. Hier wird es noch etwas komplizierter. Denn es gibt zum einen die Erlaubnis, offene Investmentfonds zu beraten und zu vermitteln. Im Impressum steht dann Erlaubnis nach Gewerbeordnung § 34f Absatz 1. Und zum anderen die Erlaubnis zur Vermögensverwaltung. Hier steht dann nach KWG § 32, wobei KWG für das Kreditwesengesetz steht. Und dies wird direkt von der BaFin, dem Bundesaufsichtsamt für die Finanzen, beaufsichtigt.
Stimmt, den Begriff Vermögensverwaltung hat Ingo ja auch genannt.
Genau, und hierbei handelt es sich um eine sehr wichtige Unterscheidung. Bei einer Vermögensverwaltung werden nach dem Start sämtliche Anlageentscheidungen von dem Vermögensverwalter bzw. der Vermögensverwalterin getroffen.
Das hört sich erst einmal sehr bequem an, oder?
Ja, ab dem Zeitpunkt der Investition wird das Depot entsprechend der ausgewählten Strategie verwaltet. Ingo muss also nichts weiter tun. Er erhält regelmäßige Berichte, entweder in sein Online-Postfach eingestellt oder per Post zugesendet. Es kommt darauf an, was bei Vertragsabschluss vereinbart wurde.
Also in seiner Mail hat er ja auch gefragt, was kostet das dann?
Das kommt drauf an, sagen Juristen ja gerne, wenn eine Frage gestellt wird. Jedenfalls gilt das hier, denn in unserem Fall hängt es zunächst einmal davon ab, wie digital bzw. online-affin Ingo ist. Er müsste damit klarkommen, sich online zu registrieren und die Strecke zu durchlaufen. Danach kommt ein Video- bzw. Postident-Verfahren, was viele ja inzwischen kennen. Später dann, also über den zeitlichen Verlauf seiner Investition, müsste es für ihn okay sein, alle Informationen zu der Anlage aus einem elektronischen Postfach abzurufen. Wenn das alles zutrifft, dann kommen zum Beispiel die sogenannten Robo-Advisor oder auch eine hybride Depot-Eröffnungs- und Verwaltungskonstellation in Frage. Wenn er damit nicht klarkommt und alles auf dem Postweg bzw. persönlich erledigen möchte, dann müsste er eine Mindestinvestitionssumme von etwa 100.000 Euro oder mehr mitbringen. Denn in der Regel ist es erst ab etwa dieser Summe möglich, eine sogenannte standardisierte Vermögensverwaltung in Anspruch nehmen zu können.
Naja, ich könnte mir vorstellen, dass online für Ingo kein Thema ist. Ab welchem Betrag geht es denn bei so einem Robo-Advisor los?
Also die sogenannte Mindestanlage, das heißt, welcher Betrag mindestens angelegt werden muss, beträgt bei den meisten Robos zwischen 5.000 oder 10.000 Euro. Bei einer Mindestanlage von 5.000 Euro wird meist noch gefordert, dass zusätzlich ein sogenannter Sparplan gestartet wird. Ein Sparplan ist eine regelmäßige monatliche Einzahlung. Meistens handelt es sich dabei um einen Betrag so ab 100 Euro im Monat. Und die Beträge werden per Lastschrift, also SEPA-Mandat, vom Girokonto abgebucht, also nicht überwiesen.
Das hört sich doch schon eher machbar an.
Und übrigens, wenn er nicht ganz so online-affin ist, dann bieten wir zum Beispiel auch Begleitung bei der Registrierung an, also Erklärung und Unterstützung bei dem Prozess der Depoteröffnung. Alle praktischen Fragen in diesem Zusammenhang könnte er uns dann stellen. Kostentechnisch käme dann eventuell ein Honorar für unseren Zeitaufwand auf Ingo zu. Grundsätzlich ist die Investition in eine Anlage bei einem Robo-Advisor nämlich ohne Einstiegskosten. Zudem gibt es bei uns ja immer mal wieder einen Online-Workshop, wo sich Ingo schlau machen könnte, also wo wir ihm die ersten Schritte zeigen und seine Fragen dazu beantworten würden.
Das hört sich alles sehr gut an. Aber haben solche Robo-Advisor denn nicht auch Nachteile?
Das kommt auch hier wieder drauf an. Hier nämlich ist die Frage, welche Wünsche und Ziele Ingo hat und was er genau sucht. Grundsätzlich kann bei einem Robo-Advisor eine bestimmte Strategie ausgewählt werden. Aber die einzelnen Anlagen können nicht individuell ausgewählt werden.
Also einzelne Anlagen wollte er ja auch gar nicht auswählen, so wie er schreibt. Was bedeutet denn eine Strategie auswählen?
Beim Einstieg in einen Robo-Advisor sind zunächst eine Reihe von Fragen zu beantworten. Dazu gehört auch die Frage, welche Kenntnisse und Erfahrungen zum Thema Geldanlage bereits vorhanden sind. Und dann insbesondere auch, wie viel Risiko jemand bereit ist einzugehen. Diese Abfrage ist gesetzlich vorgeschrieben und überall mehr oder weniger gleich. Viel Risiko bedeutet dabei viel Schwankung, also rauf und runter an den Kapitalmärkten, was in der Fachsprache ja auch mit Volatilität bezeichnet wird. Bei der Frage nach dem Risiko geht es also darum, ob und in welchem Umfang toleriert werden kann, dass eine Anlage auch Verluste macht. Eine sichere Anlage im Sinne der gesetzlichen Definition ist eine, die nicht schwankt. Das sind die sogenannten festverzinslichen Anlagen, wo es nach wie vor keine bis geringe Erträge zu erzielen gibt.
Darüber hatten wir doch bereits in früheren Folgen gesprochen. Da ging es um die Volatilität und die Schwankungen an den Kapitalmärkten.
Ja, und in einer weiteren Folge auch um die Anlageklassen und wie dieser Zusammenhang ist. Deshalb wollen wir an dieser Stelle nun heute nicht mehr auf diese Aspekte eingehen. Alle, die unsere letzten Folgen noch nicht gehört haben, empfehle ich hiermit, dies noch zu tun. Doch nun ganz konkret für Ingo. Im ersten Schritt geht es für ihn zunächst um die Frage, welche Strategie für ihn, seine Lebenssituation und seine persönlichen Wertvorstellungen die geeignete ist. Und dazu gehört auch, wie lange er kein Geld aus seiner Anlage entnehmen muss, also zumindest nicht planmäßig entnehmen muss. In der Fachsprache wird das bezeichnet als, mit welchem Zeithorizont er seine Anlage tätigen kann und möchte.
Und wie findet er das heraus?
Indem er sich zunächst einmal seiner Einnahmen und Ausgaben bewusst wird und was er bereits wo eventuell investiert hat. Übrigens wird auch beim Einstieg in die Anlagestrecke des Robos abgefragt, welche Einnahmen und Ausgaben er hat. Dabei kommt es darauf an, wie viel ihm monatlich übrig bleibt zum Anlegen. Das ist gesetzlich so vorgeschrieben. Im nächsten Schritt ermittelt er dann seine Ziele, für was er wann eventuell Geld benötigt. Ich empfehle ja immer eine Rücklage von 2 bis 3 Monatsnettoeinkommen als Reserve für eventuelle unerwartete Ausgaben zu haben und auch für Notlagen. Falls in 2 bis 3 Jahren eine größere Ausgabe ansteht, dann wird das ebenfalls einzuplanen sein. Grundsätzlich machen Anlagen ab einem Zeithorizont von 10 und mehr Jahren vor allem Sinn. Das bezeichne ich auch oft als Schalenstrategie, also Anlagen kurz-, mittel- und langfristig zu planen.
Stimmt, das wollten wir ja in einer der nächsten Folgen besprechen, habe ich in Erinnerung. Aber was ist, wenn er das gerne besprechen würde oder Fragen dazu hat?
Also das könnte Gegenstand einer individuellen Finanzberatung sein, bei der eine solche Strategie gemeinsam erarbeitet wird. Hier bei uns zum Beispiel würde eine solche Ausarbeitung oder vielleicht auch einfach Besprechung einer bereits ausgearbeiteten Strategie mit einem Beratungshonorar berechnet werden. Die Dauer wird dabei ganz individuell abgestimmt.
Also bei den Robos heißt es doch auch Anlageberatung oder digitale Anlageberatung. Wird das dann nicht auch dort gemacht?
Tatsächlich wird da meistens Anlageberatung stehen. Damit ist dann der Prozess gemeint, in dem die Angabe zu Einnahmen und Ausgaben, zu den Kenntnissen und Erfahrungen rund um Geldanlagen erfasst werden und dann vor allem auch der Zeithorizont, also wie lange angelegt werden soll und wie risikobereit jemand ist. Darauf basierend schlägt das System eine der angebotenen Strategien vor. Es gibt keinen individuellen Abgleich, inwieweit das tatsächlich mit Ingos persönlichen Zielen zusammenpasst.
Okay, das könnte dann Thema einer individuellen Beratung sein. Aber vielleicht passt ja alles für ihn und er durchläuft die Strecke und hat eine passende Anlage gefunden und dann auch getätigt. Doch zurück zu seiner Frage, womit muss er bei der Vermögensverwaltung rechnen?
Für die eigentliche Verwaltung während der Haltedauer der Anlage, also über die Zeit seiner Investition, wird ein laufendes Honorar berechnet, und zwar jeweils durch den Anbieter, also dem Vermögensverwalter, beziehungsweise manchmal auch über die Depotstelle. Die Höhe dieses laufenden Honorars ist von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich. Sie beträgt zwischen 0,25 und etwa 0,5% auf das durchschnittliche Depotvermögen im jeweiligen Vierteljahr. Der entsprechende Betrag wird also quartalsweise berechnet und beinhaltet die gesetzliche Mehrwertsteuer, alle Transaktionskosten.
Damit sind doch die Kosten für Kauf und Verkauf von Wertpapieren gemeint, wie zum Beispiel bei ETFs, nicht wahr?
Ja, das gehört zu den Transaktionskosten, die bei aktiven Fonds zum Beispiel gar nicht anfallen, aber tatsächlich bei ETFs als passiven Fonds und natürlich bei sogenannten Einzeltiteln wie Aktien oder festverzinslichen Wertpapieren. Hier, also im Fall eines digitalen Robo-Advisors, wird es als Pauschale erhoben. Und in dem quartalsweise abgebuchten Honorar sind auch die Kosten der Vermögensverwaltung enthalten. Der Betrag wird jeweils vierteljährlich nachträglich direkt von der entsprechenden Depotstelle berechnet und üblicherweise aus der Anlage entnommen. Im elektronischen Postfach findet sich dann die jeweilige Rechnung als PDF archiviert bzw. zum Download.
Nun hast du von Depot und Depotstelle gesprochen. Das ist doch die Stelle, wo die Wertpapiere von Ingo dann lagern würden. Also seine Aktien, ETFs oder Fonds verwahrt werden, richtig? Und wie hängt das mit der Vermögensverwaltung zusammen?
Ein Depot ist eine Art Konto, das einem Anleger bzw. einer Anlegerin gehört und nur er bzw. sie hat Zugriff auf die Anlagen, also das Geld, das sich darin befindet. Es lautet also auch auf den Namen des bzw. der Betreffenden. Eigentlich müsste Ingo also für jede Anlage, die getätigt wird, unterschreiben, dass er dies auch so möchte. Damit diese Aufgabe aber im Rahmen einer Vermögensverwaltung übernommen werden kann, muss zu Beginn eine entsprechende Vollmacht erteilt werden, die übrigens auch jederzeit widerrufen werden könnte.
Vom Besitzer bzw. der Besitzerin des Depots, also der Anlegerin, dem Anleger. Das ist ja sehr gut zu wissen und gibt Sicherheit.
So ist es. Und wenn Ingo wollte, dann könnte er zu einem späteren Zeitpunkt natürlich die Verwaltung seines Depots selbst übernehmen. Einfach, indem er die Vollmacht widerruft bzw. die Vermögensverwaltung kündigt.
Aber das macht doch keinen Sinn.
Natürlich, erst einmal nicht. Aber ist doch gut zu wissen, dass das geht, finde ich.
Stimmt, das finde ich auch. Jetzt haben wir noch nicht alle Fragen komplett beantwortet, aber es wurden sehr viele unterschiedliche Aspekte angesprochen. Das Weitere können wir ja in einer der nächsten Folgen aufgreifen.
Das denke ich auch. Und vielleicht kommen ja noch weitere Fragen hinzu.
Ach ja, genau. Und falls ihr Fragen habt, dann greifen wir diese gerne in einer unserer nächsten Folgen auf. Schreiben Sie uns an fragen@wertundwohlsein.de.
Also in diesem Sinne, stay tuned, wie es so schön heißt.
Das war die heutige Folge von Wert und Wohlsein. Diesen Podcast machen wir für euch, für Menschen aller Generationen, von der Familie mit Kindern, Mann oder Partnerin zu Eltern, Enkeln, Großeltern, Paten, in allen Konstellationen, für euch und euer soziales Netz, also auch genau für dich oder sie. Wenn Sie oder ihr noch mehr über uns und Wert und Wohlsein wissen wollt, dann hört euch Folge 0 an. Die Trailerfolge mit Infos zu uns und dem Warum, Weshalb, Wieso. Links und alle relevanten Infos zum heutigen Beitrag finden Sie in den Shownotes.
Falls ihr Themen habt oder Fragen, dann greifen wir diese gerne in einer unserer nächsten Folgen auf. Schreiben Sie uns an fragen@wertundwohlsein.de.
Schreibt uns auch, wenn ihr Anregungen habt. Wenn es Ihnen oder euch gefallen hat, gebt uns ein Like und empfehlt uns weiter.
Um keine Folge zu verpassen, abonniert unseren Podcast. Ihr findet uns fast überall, wo es Podcasts gibt.
Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Melanie Becker
und Chris Hauff.